Rainer, lies mal vor.
Kapitel 37. Julius Savini hatte das Gefühl, dass sein Aufenthalt in Gar Castle sehr bald zu Ende sein würde. Der alte Bellamy war gerade nicht außergewöhnlich beleidigend gegen ihn, er tadelte ihn auch nicht wegen irgendwelcher Nachlässigkeit oder Fehler. Ebenso ereignete sich nichts, was Abel Bellamys Absicht verraten hätte, ihm zu kündigen. Aber Julius hatte diesen merkwürdigen sechsten Sinn, der ihm sagte, dass er bald eine Einnahmequelle verlieren würde. Seitdem der neue Hausmeister wieder fort war, hatte er viele von dessen Pflichten übernehmen müssen. Er musste morgens die Tür öffnen, die zu dem Vorratsraum führte, damit die Dienstboten nach oben kommen konnten. Abel Bellamys Haushalt war so eingerichtet, dass er selbst so wenig wie möglich gestört wurde. Die Bibliothek, sein Schlafzimmer und die Gänge wurden gereinigt, während er seinen Morgenspaziergang durch den Park machte. Diese Gewohnheit befolgte er seit Jahren, ob es regnete oder ob die Sonne schien. Trotz seiner offensichtlichen Unentbehrlichkeit wusste Julius, dass der alte Mann an einen Wechsel dachte. Vielleicht erregte die ungewöhnliche Milde, die Bellamy jetzt zuweilen zeigte, Julius Savinis Verdacht. Er begann sich umzuschauen und zu überlegen, wie er seinen Abgang so gewinnbringend wie möglich für sich gestalten könnte. Bellamy bewahrte nur wenig Geld im Hause selbst auf. Er hatte ein verhältnismäßig kleines Depot bei einer Filiale seiner Londoner Bank in Gar. Wenn er aber größere Summen brauchte, so musste Savini stets mit dem Auto nach London fahren, um das Geld zu holen. Groß ist ein relativer Begriff, und die Summen, die Julius bisher von der Bank abgehoben hatte, waren nicht so hoch, dass für Bellamy ein Risiko damit verbunden gewesen wäre. Er gab sich keinen falschen Vorstellungen über seine Rechtschaffenheit und seinen Charakter hin. Wenn Savini etwas hätte stehlen wollen, so hätte er nicht nur von London, sondern gleich aus dem Lande fliehen müssen. Er bevorzugte Brasilien, denn ganz abgesehen von der etwas düsteren, unheimlichen und wilden Natur dieses großen Landes, wurde dort Portugiesisch gesprochen, und das war seine Muttersprache. Er hatte sich die Sache sehr genau überlegt und die genaue Höhe der Summe festgelegt, die notwendig war, um ihm für den Rest seines Lebens ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Aber ein solcher Betrag überstieg natürlich die Höhe der Schecks, die sein argwöhnischer Herr ihn zum Einkassieren anvertraute. Julius verwahrte das Scheckbuch und füllte die Schecks aus. Als er sich schließlich nun dafür entschieden hatte, seinen großen Beutezug zu machen, führte er einen Plan aus, der den Vorzug größter Einfachheit hatte. Eines Morgens brachte er ein ganzes Bündel Schecks in die Bibliothek, damit Bellamy sie unterzeichnen sollte. Es waren fast durchweg kleinere Summen, um die Rechnungen der Händler im Dorf zu bezahlen. Der letzte Scheck über einen verschwindend kleinen Betrag war für den Zeitungsagenten in Gar bestimmt.
»Warum bezahlen Sie denn solche Summen nicht in bar?«
brummte Bellamy, als er seinen Namen unter den Scheck setzte. Er ahnte nicht, dass Julius tatsächlich am Nachmittag den kleinen Betrag in bar bezahlte und den Scheck sorgfältig in seine Brieftasche legte. Das Datum, die Summe und der Name des Empfängers waren mit einer Tinte geschrieben, die nach 3 Stunden wieder verschwand. Als Julius nach dieser Zeit das Papier betrachtete, sah es mit Ausnahme von Bellamys Unterschrift unbeschrieben aus. Am gleichen Nachmittag fuhr Julius zur Stadt und besuchte seine Frau.
»Besorge dir einen Überseepass«, sagte er, »und nimm dir ein Schiffsbillett. Vermutlich müssen wir auf verschiedenen Dampfern fahren. Ich werde ein Flugzeug nach Paris nehmen und einen deutschen Dampfer von Vigo aus benutzen. Ich habe einen Freund in Lissabon, der für mich Passage belegen kann, und einen portugiesischen Pass besitze ich auch.«
»Was soll denn aus der Wohnung werden?« fragte sie. »Ich könnte doch die Möbel verkaufen.«
»Du wirst dich schwer hüten, etwas zu verkaufen«, rief er wild. »Die halbe Polizei wäre uns auf dem Hals, bevor du auch nur das kleinste Stück los wärst.«
»Aber die Einrichtung kostet doch mindestens 400 bis 500 Pfund«, protestierte sie.
Die Höhe der Summe machte doch Eindruck auf Julius.
»Dann werde ich allein reisen. Das ist vielleicht auch besser. Du kannst dir in einigen Monaten nachkommen. Dir wird es ja leicht sein, diesen Spürhunden zu entgehen. Fahre zuerst nach New York, dann nach Rio hinunter. Ich werde dir stets Nachricht an den alten Platz geben. Unter dem alten Platz verstand er El Morros, wo jeden Tag viele Briefe mit merkwürdigen Adressen ankamen und unter allerhand Vorsichtsmaßregeln heimlich abgeholt wurden. Nach seiner Rückkehr nach Gar ging Julius in sein Zimmer. Im Haus war schon alles zur Ruhe gegangen. Er zog den Scheck aus seiner Brieftasche und füllte ihn für $100.000 aus. Das Depot Abel Bellamy's war in Dollar eingezahlt, denn zu der Zeit stand das Pfund dem Dollar gegenüber niedrig im Kurs.
»Ich muss Sie morgen in die Stadt schicken, damit Sie Geld holen«,
sagte Bellamy am nächsten Morgen zu Julius. Julius hatte schon fest mit diesem Auftrag gerechnet. »Kann ich denn nicht schon heute gehen?«, fragte er, denn er erinnerte sich daran, dass er den Scheck schon mit dem heutigen Datum versehen hatte. »Ich habe heute nicht besonders viel zu tun.«
»Sie können morgen früh gehen«,
sagte Abel scharf.
»Schreiben Sie einen Scheck für $5.000 aus.«
Nach einiger Zeit kam Julius mit dem gewünschten Scheck zurück und hatte außerdem noch einen Brief an den Direktor der Bank geschrieben.
»Was soll denn das bedeuten?«,
fragte Abel, der Verdacht schöpfte. »Als ich das letzte Mal $5.000 abhob«, sagte Julius gewandt, »sagte Mr. Sturgis, dass er nicht gerne so große Summen auszahle, wenn er nicht einen Begleitbrief zu dem Scheck hätte.«
»Der müsste Sie doch jetzt allmählich kennen«,
brummte Abel, als er den Brief unterschrieb, der dem Bankdirektor anwies, dem Überbringer den präsentierten Scheck zu honorieren. »Das war eigentlich sehr einfach«, dachte Julius. Er lachte sich heimlich ins Fäustchen, als er daran dachte, wie wütend der Alte sein würde, wenn die Sache herauskäme. Aber dann würde Julius Savini außerhalb seines Machtbereiches, vor allem außerhalb der Reichweite seiner großen Hände sein. Der Plan war so gut geglückt, dass Savini nervös wurde. Wenn nun der Bankdirektor nach Gar telefonierte, um Gewissheit zu haben, bevor er den Scheck auszahlte? Es war ja auch möglich, dass die Sache entdeckt wurde, bevor er Paris erreicht hatte. Er zitterte bei dem Gedanken. Am Nachmittag bestellte Bellamy seinen Wagen und fuhr mit unbekanntem Ziel ab. Julius vermutete, dass er Coldhaber Smith aufsuchen wollte, denn er hatte am Morgen eine Verbindung nach Limehouse herstellen müssen, und Abel Bellamy hatte eine Viertelstunde hinter verschlossenen Türen in der Bibliothek zugebracht. Die Abwesenheit seines Herrn war Julius willkommen, denn es waren noch so viele Dinge zu ordnen. Er musste seine Briefe verbrennen, seine Kleider durchsuchen, die er zurücklassen wollte, damit nichts Verdächtiges zurückblieb, das die Verfolger auf seine Spur bringen könnte. Er hatte den letzten Brief verbrannt und die letzte Westentasche untersucht. Er trat aus seinem Zimmer heraus in den langen Gang und überlegte, ob seine Nervenkraft auch ausreichen würde, die nächsten Stunden noch mit Bellamy zu verbringen. Auf der anderen Seite des Ganges, nahe der Treppe, befand sich eine kleine Tür, durch die er die Dienstboten wieder hereinließ. Auch der grüne Bogenschütze war durch diese verschwunden, als er damals das blutbefleckte Taschentuch auf seiner Flucht zurückließ. Seitdem der Hausmeister gegangen war, öffnete und schloss Julius diese Tür. Als er zu seinem Zimmer ging, hatte er gesehen, dass die Tür nur angelehnt war und hatte sich vorgenommen, sie bei seiner Rückkehr abzuschließen. Julius stand noch und dachte über seine Flucht nach, als er plötzlich sah, wie sich die Tür langsam öffnete. Eine Sekunde lang stand er starr und sein Herz schlug wild, obgleich es heller Tag war. Allem Anschein nach kam ein Dienstbote durch, der oben eine begonnene Arbeit beenden wollte. Aber die Tür wurde so geheimnisvoll und verstohlen geöffnet, dass er sofort an den grünen Bogenschützen denken musste. Er stand wie angewurzelt auf der Stelle. Vorsichtig trat ein Mann von hohem Wuchs und blassem Aussehen herein. Er war ohne Hut und trug eine große Hornbrille. Er konnte nur einen Augenblick lang die Gestalt des erstarrten Julius gesehen haben, dann sprang er sofort zurück und schlug die Tür mit einem lauten Krachen zu.
Julius bewegte sich immer noch nicht. Starr vor Staunen schaute er mit offenem Mund auf die geschlossene Tür. Er hatte den Mann erkannt. Es war Mr. Howitt.